Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
10:12, SWR1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die ist Biologin, die ist Journalistin, Filmemacherin, Autorin. Eine Frau, die, ich glaube, man kann es so formulieren, sich durchaus auch als Natur- und Umweltschützerin versteht. Guten Morgen und herzlich willkommen, Ina Knobloch.
Guten Morgen, Heim.
Sie sind in doppelter Hinsicht von Corona betroffen, vermute ich jedenfalls mal. Zum einen haben Sie ein Buch über die Corona-Chronologie aktuell geschrieben, veröffentlicht. Zum anderen haben Sie möglicherweise selbst Corona gehabt, aber Sie wissen es nicht ganz genau.
Nein, natürlich nicht. Es war, also, als mich eine üble Krankheit erhaschte, da war ich in Costa Rica gewesen und da war es noch...
Ende letzten Jahres.
Das war Ende letzten Jahres, wollte ich gerade sagen, noch bevor irgendjemand von diesem neuen Coronavirus wusste und es vermutlich vielleicht auch noch nicht um die Welt gegangen ist, aber vielleicht auch doch, denn die Symptome waren sehr ähnlich. Also ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben einen so schlimmen Husten gehabt, eine solche Mattigkeit und Fieber und dann lese ich von diesen Symptomen mit dieser Krankheit und ich musste sofort mein neues Thema für mein neues Buch ändern, weil ich gesagt habe, das wird das Thema des Jahres werden, wenn nicht des Jahrhunderts.
Sie sind dann, ich glaube, Ende des Jahres vor Weihnachten aus Costa Rica nach Deutschland zurückgekommen, waren immer noch krank. Damals gab es ja noch keine Testmöglichkeiten gegen Corona. Die Corona-Bilder kamen ja im Januar noch aus China, wo wir uns über die Menschen mit den Masken gewundert haben.
Ja, es gab noch niemand, der überhaupt etwas von Corona wusste im Dezember, in Europa zumindest. Und ich nehme mal an, in China gab es vielleicht Einzelne, die es vermutet haben, aber die Tests sind ja dann tatsächlich erst Anfang Januar, als die ersten Bilder herüberschwappten, dass es möglicherweise eine neue Corona-Erkrankung nach SARS, das war ja auch eine die erste Pandemie unseres Jahrhunderts, unseres Jahrtausends, Anfang der 2000er und dann auch 10 Jahre später MERS, auch ein Coronavirus. Und dann vermutete man, ein Arzt eben in China, dass das vielleicht ein neues Coronavirus ist.
Ab wann ging es Ihnen dann wieder gut, als Sie in Deutschland waren?
Relativ schnell, ja. Also eine Woche.
Haben Sie dann in Folge, jetzt schreiben wir August, inzwischen gibt es ja nun auch Corona-Tests, es gibt auch Antikörpertests, wie zuverlässig auch immer die Ergebnisse sein mögen. Haben Sie sich da nochmal testen lassen?
Nein, ich habe mich nicht testen lassen. Aber einen Antikörpertest werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Ein Corona-Test hätte ja nichts gebracht. Ich war ja vollkommen gesund. Also als es die Tests überhaupt gab. Ich meine, es war ja tatsächlich noch im Februar und März so, dass jemand, der Symptome hat und mit hoher Wahrscheinlichkeit Corona hatte, gar keinen Test bekommen hat, weil die noch so zurückhaltend waren mit den Tests und es auch nicht genug gab. Da waren ja, in Frankfurt war es so, da mussten wirklich die Betroffenen tatsächlich diese Teststelle suchen, weil irgendwie ansonsten, es wurde auch geheim gehandelt, weil ansonsten sich Schlangen gebildet hätten.
Ja. Also hinterher ist man sowieso immer klüger und man muss ja auch vielleicht konstatieren, jeder macht Fehler, es war eine neue Situation für alle Beteiligten. Aber bestimmte Dinge, da wird man für die Zukunft Frage draus gelernt haben, dass man sich anders munitioniert mit Masken, mit Schutzmaterial, gerade auch für die, die in Krankenhäusern arbeiten müssen.
Natürlich. Also mir ist es ohnehin ein Rätsel, dass es 8 Jahre lang einen konkreten Corona-Pandemie-Plan der Bundesregierung gab oder gibt und es keinerlei wirklich sinnvolle Maßnahmen ergriffen wurden, außer dass immer mehr Geld in einen Impffonds gezahlt wurden, aber nicht tatsächliche Maßnahmen, weil Impfstoffe zu entwickeln dauert nun mal. Und wenn man ein neues Virus hat, dann braucht das seine Zeit und das kann keine prophylaktische Maßnahme sein, dafür mehr Geld in diese Stiftungen zu geben, die von Bill Gates gegründet wurden. Aber diese Maßnahmen, Masken, Desinfektionsmittel bereitzuhalten, Schutzanzüge für die Krankenhäuser und so weiter und Pläne, auch Abstandspläne, Kontrollpläne an den Flughäfen und Einreisemöglichkeiten und so weiter.
18 Millionen Corona-Fälle, 700.000 Corona-Tote, das ist die aktuelle, die offizielle Corona-Bilanz. Ina Knobloch, Biologin, Journalistin, Filmemacherin. Haben wir alle miteinander, Sie eingeschlossen, Corona am Anfang unterschätzt?
Ganz offen, ich habe es nicht unterschätzt, sonst hätte ich das Buch nicht gemacht. Weil ich habe im Januar ja schon angefangen mit dem Buch, obwohl ich eigentlich ein anderes Buchthema hatte, habe ich gesagt, ich muss dazu was machen. Ich war auch wenige Wochen zuvor in China gewesen, das erste Mal überhaupt in meinem Leben. Und ich beobachte und analysiere immer sehr genau, wie Länder agieren, wie ist die Pressefreiheit in den Ländern und so weiter.
Wie haben Sie die in China erlebt?
Ja, also ich meine, dass es die Pressefreiheit, wie man es weiß, nicht sehr groß ist, dass die Menschen sich durchaus aber wohlfühlen, aber dass mit Sicherheit etwas Katastrophales nicht freiwillig sofort an die Medien, Öffentlichkeit international dringt. Das heißt, wenn in China schon aus China heraus so eine Katastrophe gemeldet wird in die Welt, dann ist es eine ganz große, dann ist es eigentlich noch viel schlimmer.
Sie waren, glaube ich, in China auch auf so einem Wildtiermarkt. Was haben Sie da gesehen?
Es ist einfach, also mir, es ist wirklich, das verengt mir das Herz. Es ist für mich ganz schlimm, wenn ich solche Tiere, Wildtiere sehe, lebend, die dann in engen Bottichen auf ihren Verkauf warten, die dann getötet werden. Oder wenn ich in Gläsern die Seepferdchen sehe. Es ist eine ganz andere Lebensweise. Natürlich ist es nicht lang zurück, dass wir in Europa genauso gehandelt haben. Genauso. Und man darf nicht vergessen, dass wir in Deutschland zu den größten Importeuren Großwild aus Afrika, aus Großwildjäger sind ganz groß in Deutschland. Das wird selten kommuniziert. Also ich deute ungern zu sehr mit dem Finger. Und diese Wildtiersuppe mit der Fledermaus wurde zwar von einer Chinesin gepostet, die war aber nicht aus China, es war schon ein paar Jahre alt und war von einer Insel, ich weiß nicht mehr, Tonga, glaube ich, nee, also egal, auch von einer polynesischen Insel.
Sie haben ja als promovierte Biologin durchaus Einblick in diese Geschichten. Wissen Sie oder können Sie uns erklären, wie dieses Coronavirus auf welchem Weg auf uns Menschen übergegangen ist?
Naja, das ist ja noch die große Frage. Da gibt's verschiedenste Mutmaßungen. Also die Fakten, die ich recherchiert habe, ist, dass es schon durchaus ein biowaffentaugliches, chimäres Coronavirus konstruiert wurde von einem Amerikaner zusammen mit dieser chinesischen Fledermausforscherin. Das heißt Chimäre, das besteht eben aus zwei Teilen und die waren selber erstaunt darüber, wie gefährlich das ist. Und es wurden natürlich damit Versuche auch gemacht, es wurde auch mit Tierversuchen damit gemacht.
In welchem Labor?
Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass es im amerikanischen Labor ist und ich weiß auch nicht, wo der Stamm gelandet ist am Ende des Tages. Tatsächlich hat aber dieser amerikanische Forscher zuvor der hat also auch mit SARS und MERS geforscht, herausgefunden, dass sogenannte Zink-Ionophoren, die Replikation des Gens, der RNA, dieses Virus hemmt.
Also laienhaft übersetzt, Zink verhindert Corona.
Ja, und mit Zink-Ionophoren sind Helfer gemeint, die dem Zink helfen, in die Zelle zu kommen. Aha. Ja, und genau das ist es ja.
Lassen Sie mich nochmal ganz kurz auf diese Laborgeschichte mit dem gezüchteten Coronavirus kommen, weil es gab ja auch die Theorie am Anfang, in irgendeinem chinesischen Geheimlabor sei Corona entstanden und dann, ob nun absichtsvoll oder per Unglück, ins Freie gelangt und damit auf den Menschen übergegangen.
Ich halte ehrlich gesagt alles für möglich. Also bisher ist es noch nichts bewiesen worden und diese Pangolin-Theorie halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Und das ist auch dem neuen SARS-CoV-2-Virus nicht so ähnlich, dass man sagen kann, dass das war dazwischen wird. Also es ist kein Geheimlabor in China, in Wuhan, sondern einfach ein Sicherheitslabor der Stufe 4, in dem schon lange geforscht wird, in eben dem diese Fledermausforscherin, die mit Fledermaus-Coronaviren forscht, um nicht um Biowaffen herzustellen, sondern hat nach eben SARS war ja Anfang der 2000er die erste Pandemie und dann MERS, auch ein Coronavirus, 10 Jahre später MERS. Man hat also daran schon intensiv geforscht. Und die kamen ursprünglich aus Fledermäusen. Und da war sie diejenige, die Expertin ist und hat eben diese Übertragungswege erforscht und natürlich auch schon an Impfstoffen und Heilmitteln. Aber die Theorie war eben, dass einer heimlich die Versuchstiere auf dem Wildtiermarkt verkauft hat oder dass über die Leitung etwas nach außen geschwemmt wurde. Es gibt auch noch andere Theorien.
Shutdown, Punkt von der Corona-Krise zur Jahrhundertpandemie. Das ist der Titel des Buchs, das unser heutiger Leutegast, die Biologin und Journalistin Ina Knobloch, geschrieben hat. Sie haben sich fundiert insofern, als sie ja mit Viren in ihrem früheren Leben auch schon zu tun hatten, intensiv mit dieser Materie beschäftigt hat. Das Coronavirus ist deshalb auch bei uns auf diesem Planeten so leicht gehabt, weil wir eben in dieser globalisierten und vernetzten Welt leben.
Absolut. Also das ist auch, wenn man in die Geschichte schaut, immer dann, wenn es einen Globalisierungsschub gab und wenn auch die Zerstörung der Umwelt, der Natur oder Klimaveränderungen da waren. Es gab ja auch natürliche Klimaveränderungen. In Kombination mit einem Globalisierungsschub gab immer Seuchen einen Vorschub. Das war schon immer so.
War das vor 100 Jahren bei der spanischen Grippe eigentlich ähnlich?
Ja, natürlich. Krieg ist ja auch immer, ist zwar keine Globalisierung, aber es hat mit einer Wanderung, mit einer Menschenbewegung zu tun über die Welt. Es war ein Weltkrieg.
Ne? Mit Zerstörung in großem Ausmaß natürlich auch.
Ja. Absolut, ja. Und dann noch in diesem Fall auf sehr geschwächte Körper treffend, das macht das einem Virus natürlich leichter. Und deswegen ist das A und O auch, dass man das gestärkte, gesunde Körper immer besser herauskommt. Davon hat schon Goethe gesprochen, den die Pocken ereilt haben in seiner Kindheit.
Ja. Welche Rolle spielt für die Verbreitung eines solchen Virus der Umstand, dass wir diesen gigantischen globalen Tourismus haben?
Meiner Meinung nach eine große Rolle. Deswegen fand ich das auch fatal, die Äußerungen. Ja, im Sommer, naja, gut, in Amerika schon, es wird plötzlich verschwinden. Im Sommer wird es zurückgehen. Ja, natürlich. Es ist sonnenempfindlich, es ist hitzeempfindlich. Das wurde ja schon nachgewiesen. Wenn man vernachlässigt, dass in dieser Zeit oder wenn man in dieser Zeit das Reisen verbietet, aber es ist ein Vorschub natürlich, wenn die Menschen wieder auf engen Raum, wenn sie sich bewegen von einem und verbreiten können. Das ist einfach in so einer Situation dann überhaupt nicht mehr kontrollierbar. Tests sind zwar gut und wichtig, aber es ist unmöglich, das komplett im Griff zu haben.
Dazu kommen diese gigantischen globalen Warenströme, die wir haben. Dazu kommt ein Faktor, der, wobei ich vermute, das ist noch nicht wirklich erforscht, auch eine Rolle spielen könnte, die globale Erderwärmung.
Ja, natürlich. Also es ist immer bei Klimaveränderungen kommt man muss sich vorstellen, die Erde ist ein Körper, sie hat jetzt Fieber und es ist wie eine Immunantwort der Erde, dass eben diese ganzen Zusammenhänge sind schwierig zu erforschen, aber es war immer so, dass sich dann eben Mikroben ausgebreitet haben. Die sind ja an unheimlich vielen Prozessen beteiligt. Man muss sich ja vorstellen, fast 10% unseres Genoms besteht aus Viren-DNA. Das heißt, die sind nicht nur kleine böse Zombies, sondern die erfüllen essentielle Aufgaben auch in unserem Körper.
Es hat in den letzten Wochen eine Diskussion darüber gegeben, dass diese Coronaviren sich verändern und zwar in eine für die Menschen eher positive Richtung, also dass sie eigentlich harmloser werden, laienhaft übersetzt, weil sie nichts davon haben, wenn der Mensch, in dem sie leben, tot wird.
Ja, das ist so diese klassische Virentheorie, sag ich mal, dass das Virus sich ja integrieren möchte, wie ich gesagt habe, dass fast 10% unseres Genoms aus Viren-DNA besteht. Das ist zwar ein RNA-Virus, das muss dann erst nochmal kopiert werden, aber es schlüpft hinein und es macht keinen Sinn, den Wirt zu zerstören, von dem man sich ernährt. Tatsächlich ist es aber so, dass Viren sich ja gar nicht ernähren, sondern sie sind ja noch nicht mal alleine lebensfähig, sondern sie schießen da nur ihr Genom in unsere Zellen hinein und manipulieren diese Zellen, dass sie eben anderes produzieren. Und das ist tatsächlich eigentlich eine gängige Theorie, wobei sie natürlich nicht auf alle Viren so wirklich zutrifft.
Wir werden sehen, wie es in Zukunft weitergeht und haben möglicherweise inzwischen ein paar Sachen gelernt, Corona-technisch, die wir als Menschen für die Zukunft beherzigen sollen. Es hat Kritik auch an den Medien gegeben, was die Corona-Berichterstattung angeht, unter der Prämisse, man sei letztlich zu einseitig vorgegangen. Von Seiten zumindest der Mainstream-Medien. Ist es auch Ihre Position?
Naja, also das polarisiert sehr. Ich hätte mir gewünscht, dass wirklich detaillierter hinter die Kulissen geschaut wird. Dass es ein Team geben würde, wie bei den Panama Papers, wo man mal ganz genau guckt, auch was wird wo finanziert, welche Maßnahmen werden ergriffen und wie ist dieses Gap entstanden im Februar bis zum 11. März, zu diesem fatalen 11. März, ja schon traditionell ein Unglückstag, das war Fukushima.
Wo die Pandemie ausgerufen wurde.
Wo die Pandemie erst ausgerufen wurde, obwohl sie 6 Wochen vorher schon eigentlich eine Pandemie war, nach allen Kriterien. Da mal genau hinzuschauen. Da wurde hingeschaut in Amerika, wo ist der Gap? Bei uns war genauso der Gap. Wo fließen die Gelder hin? Welche Stiftungen sind das? Wie sind die Finanzierungsströme? Bitte da genau hinschauen. Das hat mir durchaus gefehlt und auch die Analysen, was die Heilmittel betrifft, was die Impfphilosophie betrifft. Also es ist vieles verdeckt. Und tatsächlich hat irgendwie in einer Satire-Sendung habe ich als einziges gesehen, wo wirklich mal gut auseinandergeblättert wird. Das ist mir einfach zu wenig. Ich brauche dafür Filme, ich brauche dafür Details, damit das wirklich der Bürger versteht.
Sie haben, wenn ich Sie richtig interpretiere und verstehe, auch Zweifel, ob eine globale Impfung wirklich das Allheilmittel ist. Habe ich Sie da korrekt verstanden?
100%.
Warum haben Sie diese Zweifel?
Ja, schauen Sie mal, wir haben diese Grippe, große Schweinegrippe-Pandemie 2009. Da wurden für Milliarden wurden schon mal die Impfdosen gekauft. Die Impfung hat sich an sich als nicht besonders tauglich erwiesen. Die Menschen haben sich kaum geimpft und das war in dem Fall war es auch nicht so dramatisch. Tamiflu auch dann als Grippemittel nicht besonders erfolgreich. Und da gab es eben diese Institution, das Cochrane-Institut, die das herausgefunden haben. Und bei Impfungen brauche ich eine Voraussetzung, also mehrere Voraussetzungen, die eigentlich wichtig sind, dass ich auf eine Impfung vertraue. Viele Jahre der Entwicklung, weil es ist ja ein gesunder Körper, der damit infiziert wird. Dann möglichst eine Kreuzimmunität. Das Virus soll möglichst nicht so stark mutieren. Das sind ganz wichtige Faktoren und die sind alle bei Corona nicht gegeben.
Okay, dann darf ich kurz die Gegenposition beziehen. Die besten Ärzte, die besten Virologen arbeiten an einer Impfung. Geld ist vorhanden. Wo Experten früher mühsam die Kohle zusammenkratzen mussten, kriegen sie jetzt das Geld. Das Ganze geschieht konzertiert. Und wir können ja, wenn die Äußerungen dieser Leute stimmen, damit rechnen, dass wir beispielsweise in etwa einem Jahr eine funktionierende Impfung haben.
Es gab noch nie. Also das ist wirklich Alchemie. Es gab noch nie einen Impfstoff, der innerhalb einer so kurzen Zeit wirklich entwickelt wurde und wirksam war, ohne Nebenwirkung. Also wie kann ich das behaupten, wenn es das noch nie vorher gab? Nur weil ich so viel Geld da reinschmeiße.
Weil
das kommt mir vor wie die Fürsten früher mit den Alchemisten.
Weil es klinische Tests vorher gibt.
Das ist nicht ausreichend bei Impfungen. Also das ist noch nie ausreichend gewesen. Deswegen hat man ja festgelegt, diese klinischen Tests über längere Zeitraum. Schauen Sie, Sie können doch nicht, das ist völlig unethisch und auch beschlossen, dass man Menschen absichtlich infiziert. Das heißt, ich impfe jemanden und dann muss ich warten, infiziert er sich. Dann brauche ich die Kontrollgruppen. Dann brauche ich, ein junger Mensch reagiert anders als ein alter Mensch. Ein kranker Mensch reagiert anders als ein gesunder Mensch. Also da sind so viele Faktoren, die ich beachten muss. Da reicht doch nicht eine klinische Studie.
Aber verzeihen Sie, ich bin da kein Fachmann, aber glauben Sie, dass unter den Augen der Weltöffentlichkeit Impfstoffe zugelassen werden, wo man hinterher sagen muss, da sind Hunderte oder Tausende Menschen dran gestorben?
Naja, es wurden durchaus schon auch Impfstoffe zugelassen, die schreckliche Nebenwirkungen hatten, die dann auch wieder von der WHO zurückgezogen wurden. Sowas passiert auch bei Heilmitteln, also passiert nicht nur bei Contagan, sondern auch immer wieder und auch bei Impfstoffen, selbstverständlich.
Wann waren Sie zuletzt in Costa Rica, Frau Knobloch?
Letzten November.
Lange her.
Es ist jetzt schon lange her. Eigentlich wollte ich auch wieder da sein, Bäume pflanzen, in dem Schutzprojekt arbeiten, weil das ist immer auch nach wie vor mein Steckenpferd, meine Mission eben, die Natur zu schützen und da eben mitzuhelfen in verschiedenen Programmen. Außerdem hatte ich ja damals dann diesen Naturschutzverein gegründet wegen Costa Rica.
Ist Costa Rica inzwischen Ihre zweite Heimat?
Ja, ich bin natürlich schon mehr in Deutschland als in Costa Rica, aber es ist für mich vom Herzen her Soy Tica en mi corazón.
Was heißt das übersetzt?
Ich bin Costa Ricanerin im Herzen.
Okay, Costa Rica ist ein Land, das jetzt so nicht im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit steht. Wie würden Sie mit ein paar Sätzen dieses Land beschreiben?
Ich würde sagen, bei Naturschützern ist es schon, hat es eine Dimension, die größer ist als die Vereinigten Staaten. Die Strahlkraft ist groß. Die waren sehr mutig. Sie sind für mich wie so das gallische Dorf bei Asterix, die sehr unkonform umgegangen sind mit vielen Naturschutzprojekten ganz am Anfang, wo noch keiner dran geglaubt hat. Und sie sind stark in der Demokratie für die Pressefreiheit. Da sind sie weiter als Deutschland. Wir haben immer dieses Ranking. Da sind sie besser da. Und es sind unheimlich liebe Menschen, die ganz naturverbunden sind.
Eine funktionierende Demokratie und für mittelamerikanische Verhältnisse ein wohlhabendes Land auch?
Ja, weil sie alles auf eine Karte setzen. Und die heißt Bildung. Das heißt, deswegen haben die Menschen auch bei Corona jetzt relativ gut mitgemacht und sie setzen auf Bildung und Naturschutz. Und das ist dann wirklich, ich habe viele Freunde auf Augenhöhe und seit sie eben diesen Green Shift gemacht haben, haben sie auch starke Veränderungen, zu denen wir noch keinen Mut hatten, durchgesetzt und eben durch diese Bildungsoffensive auch viel Verständnis bei der einfachen Bevölkerung, weil sie sorgen auch für kleine Schulen in winzigen Orten und dass die Universitäten gestreut sind und dass jeder Zugang dazu haben kann.
Und was diese Corona-Pandemie angeht, da hat Costa Rica dieses Problem gut im Griff?
Relativ gut im Griff. Die haben natürlich schon das Problem, dass sie sehr nah an den amerikanischen Staaten sind und haben aber nach wie vor die Grenzen dicht, was für die Wirtschaft fatal ist für dieses kleine Land. Die stehen im Verhältnis wirtschaftlich gut da. Aha. Aber trotzdem brauchen sie eigentlich ganz dringend nicht Unterstützung, aber wirtschaftliche Verbindungen. Also zum Beispiel, wenn wir in der ökologischen Landwirtschaft uns stärker annähern würden an Costa Rica und da den Handel öffnen würden, wäre das viel. Und die haben eben diesen Ökotourismus, von dem das zweitstärkste Wirtschaftskraft. Und das ist natürlich jetzt zusammengebrochen ziemlich. Aber trotzdem sind sie einfach konsequent und machen die Grenzen dicht. Die haben die Strände dicht gemacht. Jetzt öffnen sie langsam wieder, aber für die Amerikaner noch nicht. Und jeder muss sich dort auch versichern, jetzt der ins Land kommt, für die Zeit, in der man im Land ist, mit der lokalen Krankenversicherung. Und die haben also ganz spannende Maßnahmen sehr, sehr früh schon ergriffen.
Ist denn abzusehen, wann sie wieder nach Costa Rica fliegen können?
Jetzt könnte man theoretisch mit dieser Versicherung, aber jetzt habe ich auch gerade viel zu tun. Also ich würde dann versuchen, im November wieder dann, wenn noch Regenzeit ist, wenn man noch ein bisschen Bäume pflanzen kann, wenn man noch aktiv etwas tun kann. Man kann immer etwas aktiv tun.
Hannes Jänicke ist ein bekannter Schauspieler und ein Umweltaktivist inzwischen auch, der mit Ihnen zusammen, Sie beide haben ein sehr spannendes Projekt gemacht zur Rettung der Weltmeere. Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen?
Also unsere Wege haben sich schon wahnsinnig häufig gekreuzt und gemeinsame Umweltaktionen und manchmal auch tatsächlich Filme hintereinander. Also er macht ja auch Dokumentarfilme. Ich habe über die Schatzinsel von Costa Rica, da war ich auch schon mal hier mit dem Buch in der Sendung. Und das ist ja auch ein Naturparadies für Haie. Da hatte ich eine längere Sendung für Arte drüber gemacht. Wenig später hat Hannes genau mit den gleichen Leuten da zusammengearbeitet. Man trifft sich dann irgendwie auf Meeresschutzveranstaltungen und hat darüber geredet und dann kam ich eben auf die Idee, dieses Buch gemeinsam mit ihm zu machen. Das hat dann einfach mehr Schlagkraft. Das persönliche Engagement von Hannes ist einfach klasse. Ja. Und und ich habe so ein bisschen das wissenschaftlichen Feedback. Also das harmonierte sehr, sehr gut und er war dann eben auch in meinem Baumhaus in Costa Rica und haben wir eben auch zusammen in Naturschutzprojekten gearbeitet und an dem Buchprojekt so das Vorkonzept erstellt.
Klingt so, als sei es eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch super wichtig und kann ich nur sagen, Hut ab, dass jemand, der in einer ganz anderen Branche arbeitet, sich so engagiert für den Naturschutz und das auch sehr authentisch.
Ja. Aufschrei der Meere, das ist der Titel und der macht ja nur Sinn, wenn es den Meeren schlecht geht. Warum geht es den Weltmeeren schlecht?
Weil die Menschen zu gierig sind. Die Meere sind völlig überfischt. Wir vergiften die Meere. Es sind der Dinge, die damit zusammenhängen, dass wir die Meere verseuchen, an die viele gar nicht denken. Sind Aquafarmen, die eben mit vielen giftigen Substanzen hantiert werden, mit Antibiotika und allem möglichen, was in die Meere geht. Das ist nur ein Beispiel. Dann die Gifte, die direkt eingeleitet werden. Was verklappt wird in den Meeren. Das ganze Quecksilber, das durch den Goldabbau zum Beispiel, Niedrigzinsen führen dafür, dass der Goldpreis nach oben geht. Das bedeutet, dass mehr Gold geschürft wird und da wird wahnsinnig viel Quecksilber bei freigesetzt. Das fließt dann in die Meere. Ja. Der Sojaanbau boomt eben durch den verstärkten Fleischverzehr, auch durch den verstärkten Fischverzehr, weil neuerdings wird alles mit Sojapellets gefüttert. Ja, wird abgeholzt, da wird mit Pestiziden gearbeitet, das geht in die Flüsse und letztendlich dann wieder in die Meere, weil alle Dreck und Plastik wird zu Mikroplastik, alles geht in die Meere hinein, es ist Wahnsinn.
Das heißt, das Meer ist der größte Mülleimer dieses Planeten?
Ja. Ja, so muss man es leider sagen. Und dieses vermeintlich hübsche duale System, was vermeintlich Recycling war, war ja eine lange Zeit und ist es zum Teil immer noch eine Verschiebung des Plastikmülls nach Afrika und Asien. Und dann ist davon ganz, ganz viel in die Meere gegangen.
Bei anderen auch. Gibt es international gesehen Strafen und Sanktionen?
Viel zu wenig, viel zu wenig. Und es wird kaum kontrolliert. Also ich meine, das war ja ein richtiges Geschäftsmodell. Da wird langsam dran gearbeitet, unseren Dreck in die sogenannte dritte Welt zu schaffen und dann noch mehr die Sintflut. Und genau, die Sintflut, die Überschwemmung, jetzt haben wir sie wieder, Bangladesch ist überschwemmt, da geht dann der ganze Dreck in die Meere hinein. Also eine ganz große Katastrophe. Ja, und dann kommt natürlich noch dazu auch der menschengemachte Klimawandel, der dazu führt, dass eine große Korallenbleiche, dass andere Arten sterben und große Veränderungen stattfinden in den Meeren.
Die Fischzucht, Sie haben es gerade angesprochen, wenn man das erweitert mit der Massentierhaltung bei uns, also sprich die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Frau Knobloch, wann haben Sie Ihr letztes Tönnies-Schnitzel gegessen?
Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Weiß ich nicht, vor Jahrzehnten vielleicht mal irgendwie auf einer Grillparty.
Essen Sie überhaupt noch Fleisch?
Ich würde mich als fakultativer Karnivore bezeichnen, was heißt ganz selten, wenn ich irgendwie mal eingeladen bin oder eben die Familie dann doch ganz gerne mal am Wochenende etwas Fleisch hat, dann koche ich das auch.
Verzichten Sie auf Fleisch, weil es sozusagen für Sie aus höheren Überlegungen heraus Sinn macht?
Es gibt zwei Komponenten. Ich bin sowieso noch nie ein großer Fleischesser gewesen. Aber das Zweite trifft dann zu, dass ich das ja tatsächlich dann stärker durchsetze in der Familie, weil meine Männer, sag ich mal, die dann doch gerne Fleisch gegessen haben, aber ich sie doch jetzt auch zu überzeugten, zumindest auch fakultativen Vegetariern gemacht haben. Das heißt, unter der Woche gibt es bei uns gar kein Fleisch. Und Wurst und Zeug gibt es bei uns eh nicht.
Was passiert in unserem Körper, wenn wir billiges Discounter-Fleisch zu uns nehmen?
Naja, also ich würde sagen, wir vergiften uns nach und nach. Fleisch ist ja schon immer etwas gewesen, was uns auch Nährstoffe zugeführt hat. Das wird immer weniger. Es ist vollgepumpt mit Hormonen, es ist vollgepumpt mit Antibiotika und auch mit Impfstoffen. Also alles Fleisch, vom Huhn bis zum Rind über Schwein, ist mit Corona-Impfstoffen versehen. Also fast alles, ne? Weil die haben ja alle Corona. Ein anderes Corona als SARS-CoV-2, aber dagegen gibt es Impfstoffe und das ist natürlich ganz wichtig. Und das ist nicht der einzige Impfstoff, es gibt ganz viele verschiedene. Und natürlich Antibiotika, es werden Ersatzantibiotika in der Massentierhaltung eingesetzt, die dazu führen, dass stärkere Antibiotikaresistenzen bei den Mikroben vorhanden sind. Denken Sie an die Krankenhauskeime, dass man fast nichts mehr hat, dass man bei eben bei bakteriellen Erkrankungen ankommen kann. Wir haben 20.000 Sepsistote jedes Jahr in Deutschland.
Aha. Also es gibt jetzt Leute auch, die bei einer solchen Diskussion, vermute ich zumindest, sagen, ihr habt gut reden. Wir haben so wenig Geld, wir können uns nicht mehr leisten, als zum Discounter zu gehen und eben das Fleisch dort und auch die Wurst dort zu kaufen.
Also erstmal machen uns Fertignahrungsmittel krank und so billig sind die am Ende des Tages auch nicht. Zweitens, wenn ich von mir ausgehe, ich kann gut und gerne komplett auf Fleisch und Fisch und alles, was Augen hat, verzichten. Es ist viel leckerer für mich, viel köstlicher, eine frisch gekochte Kartoffel mit einem Quark und frischen Kräutern. Das kostet nichts, das kostet fast nichts. Und es gibt viele andere Gerichte, es gibt auch mit guten Nudeln. Da kann ich auch Bio-Nudeln nehmen. Es ist tatsächlich immer noch günstig mit einem leckeren Öl, mit einem guten Olivenöl und frischen Kräutern. Das ist viel besser für die Gesundheit und es ist wirklich ein kulinarisches Vergnügen.
Kurzer Schwenk noch zum Fisch. Da hat man ja lange gedacht, wenn wir Fisch essen, dann tun wir unserem Körper etwas Besseres an. Ist es so?
Theoretisch ja, praktisch nein, weil wir die Meere eben verseucht haben. Und es kann sein, dass man, es sind ja gerade die großen Meerestiere sind sozusagen Schadstoffendlager. Wenn ich an den Thunfisch denke, der ist so quecksilberreich, dass in Kalifornien hat das nachgewiesen, dass ein Kind schwerstens erkrankt an einer Quecksilbervergiftung, nur weil er Thunfisch gegessen hat.
Ina Knobloch, Biologin, Journalistin, Filmemacherin, eine Frau, die sehr Filme, Film, Dokus gemacht hat, für Arte, fürs ZDF, auch für den SWR. Gibt es eine Produktion, wo Sie auch im Nachhinein sagen würden, die war's?
Ich kann es nicht so sagen. Also sie sind sehr, sehr vielschichtig, meine Filme. Es ist natürlich der Film, für den ich auch den Hessischen Filmpreis bekommen habe, die Akte Oppenheimer. Die lief ja auch hier in Stuttgart im Kino, weil das auch so ein Herzensprojekt ist, etwas, das so an die Substanz geht, was wir Menschen gemacht haben.
Inwiefern?
Nun ja, es geht ja um diese ganze Antisemitismus-Geschichte und das spielt zwar der Jud Süß selbst ja im 18. Jahrhundert, aber seine Vita haben die Nazis missbraucht, eben um den Antisemitismus zu stärken. Sie haben sich auf ihn bezogen und haben seine Vita praktisch komplett umgedeutet und haben noch Luther herangezogen. Tatsächlich, Luther hat ja seine antisemitischen Schriften und haben damit mit diesen Schriften von Luther und dieser Umdeutung der Vita tatsächlich noch dem Antisemitismus einen Wahnsinnsvorschub gegeben, haben das für ihre Propaganda missbraucht. Und das ist so ein psychologischer Moment, der mich auch an heute zum Teil erinnert, ja, wie jetzt wirklich mit Verschwörungstheorien und wieder am Ende mit einer jüdischen Weltverschwörung hantiert wird. Und das zieht sich durch unsere Geschichte hindurch. Also das war etwas, wo ich denke, das war ein ganz, ganz wichtiger Film, den ich gemacht habe. Sonst natürlich sehr viele Naturschutzfilme, die ich gemacht habe, von meinem Meeresschutzfilm fürs ZDF oder rein auch für den SWR, meine Schatzinsel Rhein-Kokos-Geschichte, wo es ja auch um Naturschutz geht. Da kann ich jetzt nicht sagen, was mein Lieblingsfilm ist. Oder meine Baumhausreihe, also ich weiß es nicht.
Baumhausreihe?
Ja, also ich habe über den Bau meines Baumhauses in Costa Rica auch eine Reihe gemacht für ZDF Arte und habe dann auch hier bei Stuttgart gedreht gehabt in Baumhäusern über die Recherche Baumhäuser der Welten, habe das natürlich stark auch verknüpft mit Naturschutzaspekten, weil es geht auch an etwas Archaisches und über natürlich auch als was Wissenschaftliches, über die Artenvielfalt in den Baumkronen. Und das war auch der Grund für mich, weshalb es mich in den 80er Jahren, als ich promoviert habe, in die Höhe der Bäume gezogen hat, abgesehen davon, dass es so ein Kindheitstraum war.
Passend dazu die Musik, haben Sie jedenfalls festgestellt, die wir damals gespielt haben von Joe Cocker, dass man seinen Hut auflassen soll. Nächstes großes Projekt, Frau Knobloch.
Also ich sage immer ungern etwas über ungelegte Eier. Also es ist auf jeden Fall etwas, ich habe zwei verschiedene, ein größeres fiktionales, ein großes, also zwei größere fiktionale und Buchprojekte auch dabei. Das eine hat was mit Geschichte zu tun, das andere hat was tatsächlich mit Virologie zu tun und ein Naturschutzprojekt. Jetzt muss ich mal gucken,
wie Sie es handeln.
Genau.
Was mit Corona haben wir angefangen? Lassen Sie uns mit Corona aufhören. Wie lange wird uns diese Geschichte noch beschäftigen? Was denken Sie?
Die wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Und wir sollten uns auch darauf einstellen und nicht panisch sein, sondern es akzeptieren und wirklich schauen, wie wir uns ändern. Es gibt etwa eine schöne Initiative mit Fürst Albert, mit dem ich ja auch eine Sendung gemacht habe, Green Shift. Wir müssen uns ändern. Wir können uns nicht allein auf die Technik verlassen. Wir müssen im frühen Stadium sollten wir Corona heilen. Es gibt Heilmittel und die müssen besser erprobt werden, dass wenn ich Corona habe, dass ich wirklich diese Kombination für mich nehmen kann, ohne dann gleich ins Krankenhaus zu kommen, nicht in Panik geraten, aber es auf keinen Fall negieren. Wir haben das Virus und es tobt in der Welt.
Das mit den alternativen Heilmitteln wäre eine neue Sendung. Heute kriegen wir dieses Thema nicht mehr unter. Ich bedanke mich, dass Sie da waren.
Eins gehört.
SWR 1.